Hi Zimmer und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Cory und heute werde ich mich mit dem Staffelfinale von House of the Dragon beschäftigen. The Queen Who Ever Was. Die Königin, die stets eine war. Das hier ist eine Spoilerkritik. Ich nehme an, dass ihr die Folge bereits gesehen habt. Außerdem werde ich auch über einige Ereignisse aus der Mutterserie Game of Thrones sprechen. Schon mal was vorweg. Die Folge war für mich jetzt nicht das allergrößte Highlight, sondern ein wenig enttäuschend. Aber auch keine Katastrophe. Aber gehen wir auf die verschiedenen Handlungsstränge ein, von denen einige gelungener waren als andere. Wenig Kritik habe ich bisher an der Storyline gelesen, die ich am überflüssigsten fand. Nämlich diejenige in Tyrosh. Warum um alles in der Welt haben wir das gesehen? Die Folge war eh schon recht lang und Lord Tyland ist jetzt nicht gerade ein riesiger Sympathieträger. Und ich habe überhaupt nichts gegen Admiral Lohar per se, aber hätten wir ihn nie getroffen, wir hätten nichts verpasst. Ich benutze jetzt für ihn das männliche Pronomen, weil dies in der Serie alle tun, auch wenn seine Darstellerin Abigail Thorn eine Transfrau ist, die weibliche Pronomen benutzt. Wie auch immer, verpasst hätten wir ohne diese Storyline rein gar nichts. Außer Schlammcatchen natürlich, was ganz furchtbar gewesen wäre. Das hat mich an die schlechteren Zeiten von Game of Thrones erinnert. Ich glaube, das sollte alles humorvoll sein und offenbar empfanden das auch einige ZuschauerInnen so, aber meins war's nicht. Vor allem auch nicht in einem Staffelfinale. Ich werde hier gar nicht groß auf die Details dieser überflüssigen Storyline eingehen. Tyland gewinnt am Ende für die Grünen die Unterstützung der Flotte der Triarchie unter Admiral Lohar. Die Triarchie ist ein Zusammenschluss von 3 der 9 freien Städte in Essos, nämlich von Lys, Myr und Tyrosh. Im Gegenzug müssen aber die Stepstones an die Triarchie abgetreten werden, die dann dort hohe Zölle wird erheben können. Dieser Deal ist also ziemlich teuer, aber halt erst nach dem Konflikt und nur dann, wenn die Grünen auch gewinnen sollten. Im Moment sieht es aufgrund der vielen schwarzen Drachen ja nicht gerade nach einem Sieg der Grünen aus. Aemon zumindest war so frustriert oder wütend aufgrund der Drachenübermacht Rhaenyras, dass er Sharpoint dem Erdboden gleichgemacht hat. Dort ist der Sitz des Hauses Bar Aemon, das Rhaenyra unterstützt. Eine weitere, recht kurze, aber recht interessante Geschichte in King's Landing war diejenige um Larys, der Aegon überredet, mit ihm aus der Stadt zu fliehen. Es scheint, als habe der gute Larys das Geld seines Hauses zur Eisernen Bank von Braavos abgezweigt, so dass man dort für eine Weile ein ganz gutes Leben führen könnte und wieder zurückkehren könnte, wenn sich alles etwas beruhigt hat. Idealerweise natürlich als neuer König. Wie schon im Vornherein zu vermuten war, blieb in dieser Folge nicht genügend Zeit, die Geschichte zwischen Rhaenyra und dem wilden Drachen Sheepstealer wirklich fertig zu erzählen. Immerhin trifft sie am Schluss noch auf ihn. Es ist aber auch möglich, dass dies alles ist, was wir überhaupt in dieser Hinsicht sehen werden und sie dann einfach in der 3. Staffel irgendwann überraschend mit dem Drachen in einer Schlacht auftaucht und den Schwarzen den Sieg sichert. Ich finde, man hätte diese Geschichte ausbauen können, so dass sie etwas mehr Sinn gemacht hätte. Ist jetzt die Gaye Bantam mit ihren Brüdern an Bord einfach ohne sie in See gestochen? Sieht ganz so aus. Niemand scheint Rhaenyra zu vermissen. Aber wäre es nicht normal, auf die große Schwester zu warten, die als Aufpasserin mitkommen soll? Das macht in meinen Augen einfach wenig Sinn. Jessaris hingegen schmollt mal wieder, weil jetzt auch Leute aus dem gemeinen Volk Drachen reiten können. Ulf benimmt sich jedoch auch wirklich daneben. Kein Wunder also, dass es vor allem zwischen Chase und Ulf zu Spannungen kommt. Trotzdem braucht Rhaenyra halt die Drachenreiter und verspricht ihnen, sie danach zu Rittern zu machen, sofern sie sich zu benehmen wissen. Und Rhaenyra hat auch bereits einen Auftrag für die neuen Drachenreiter, denn es gilt bereits in 2 Tagen mit den Drachen Oldtown und Lannisport anzugreifen und zu zerstören. Vielleicht könnte dies schon genügen, um die Grünen zum Aufgeben zu bewegen, aber natürlich werden dabei auch viele unschuldige Zivilistinnen zu Tode kommen. Eine Entscheidung, mit der auch Rhaenyra Gott sei Dank hadert. Erstaunlicherweise ist es Missaria, Miss Smallfolk, die ihr zuredet, diese Angriffe zu starten. Wohl in der Hoffnung, dass der Krieg sich dadurch nicht unnötig in die Länge zieht. Aber zuerst muss sich Rhaenyra noch um Harrenhal kümmern, denn sie hört von Sir Simon Strong, dass sich Alfred Broom gegen sie gewendet habe und sich mit Daemon gegen sie verschwöre. Rhaenyra entscheidet sich, mit Adam nach Harrenhal zu fliegen, was Chase vor den Kopf zu stoßen scheint. Ich nehme an, sie wollte einerseits Chase keiner Gefahr aussetzen und andererseits ist Adams Drachen erfahrener. Kommt dazu, dass Corlys ihr gegenüber erwähnt, dass Adam integer sei. Aber es ist klar, dass Chase gerne mitgekommen wäre. Aber gehen wir doch noch kurz die Szene zwischen Daemon und Sir Alfred durch, die Simon teilweise mithört und die Simon immerhin dazu bringt, Rhaenyra zu kontaktieren. Das Gespräch findet im Godswood statt, also eigentlich einfach sowas wie dem Innenhof von Harrenhal mit diesem riesigen Wehrholzbaum. Das ist der schönste Ort in Harrenhal, wie ich finde, auch wenn die Kulisse etwas künstlich erscheint. Wenn man genau hinhört, kann man anfangs im Wind das Wort Traitor, Verräter, vernehmen oder kann es in den Untertiteln lesen. Das passt natürlich sehr gut auf Sir Alfred, versucht dieser doch Daemon zu überreden, Rhaenyra zu hintergehen und selbst die Macht an sich zu reißen. Schwierig zu sagen, woher die Stimme stammt. Vom Baum? Von Alice Rivers? Apropos Alice Rivers, die steht dann später in der Nacht in Daemons Schlafzimmer, als er aufwacht. Oder eigentlich sitzt sie, glaub ich, eher traurig auf seinem Bett. Er scheint jedoch nicht irritiert zu sein, dass sie sich in seinem Zimmer befindet, sondern kommt ihrem Wunsch sofort nach, ihr in den Godswood zu folgen. Als sie dort ankommen, sieht man kurz eine seltsame Kreatur weghuschen, die wie ein kleiner Mensch aussieht mit einem Hirschgeweih. Dabei dürfte es sich um einen Green Man handeln. Wenn wir Brans Alter nennen, Glauben schenken dürfen, hatten die nämlich manchmal ein Hirschgeweih. Viele Meister denken, das war nur ein Kopfschmuck, aber man hört auch Hufe auf dem Boden aufkommen, als die Kreatur verschwindet. Also denke ich eher, dass die humanoid erscheinende Person auf 2 Beinen tatsächlich ein Geweih und Hufe hat. Die grünen Männer, die Green Men, sind ein von den Kindern des Waldes erschaffener Orden, der sich auf der Isle of Faces, der Insel im See gleich bei Harrenhal, dem Beschützen der Wehrholzbäume verschrieben hat und den Legenden nach dunkle, grünliche Haut aufweist. Und Hörner. Man sieht den grünen Mann nur ganz kurz, aber ich wüsste nicht, was das sonst sein könnte. Ich glaube, wir haben sowas bisher in den Game of Thrones Serien noch nicht gesehen und ich finde das ziemlich cool. Alice lässt Daemon dann wissen, dass er dazu bereit sei, den Weg zu sehen, der ihm vorgezeichnet sei. Und als er seine Hand auf den großen Wehrholzbaum hält, auf das eingeschnitzte Gesicht, wo Herz runtertropft, sieht er so einiges. Er sieht zuerst Brynden Rivers, den dreäugigen Raben, und wie durch seine Augen sieht er dann noch viel, viel mehr. Nicht alles ist positiv und das dürfte auch der Grund sein, weshalb Alice Rivers traurig war. Sie hat wohl bereits gewusst, was er ungefähr sehen würde. Er sieht die Nachwehen einer Auseinandersetzung oder eines Krieges, das heißt tote Drachen und Menschen. Außerdem sieht er White Walkers, also weiße Wanderer, und er beobachtet, wie er selbst ertrinkt. Und da ist noch mehr aus Game of Thrones, nämlich die Geburt von Daenerys Drachen. Für ihn ist es natürlich besonders relevant, dass er auch Rhaenyra auf dem Thron sieht. Und dann auch Helaena, wie sie ihm klarzumachen versucht, dass er in dieser Geschichte nur einen kleinen Part übernehme. Sie sagt zu ihm, dass er wisse, was er zu tun habe. Helaena ist also Teil einer Vision, die von einem Weirwood Tree initiiert wird. Sehr spannend. Bisher dachten wir, oder ich zumindest, dass sich die Drachenträume und die Magie der Wehrholzbäume unabhängig voneinander abspielen. Diese Szene legt aber nahe, dass es sozusagen eine Magieebene gibt, die man vielleicht einfach auf verschiedene Weisen anzapfen kann. Wobei der Three-Eyed Raven ein besonders großer Player zu sein scheint. Eigentlich macht das ja schon mehr Sinn als verschiedene Magiewelten. Wir als ZuschauerInnen können dann beobachten, dass Helaena auf dem Balkon des Red Keep steht, als sie Daemon sagt, er wisse, was er zu tun habe. Sie wird gleich danach von Aemon besucht, der sie überreden möchte, sich doch mit ihrem Drachen Dreamfire dem Kampf anzuschließen. An sowas hat die Träumerin jedoch kein Interesse. Ja, sie wirft Aemon sogar vor, er habe seinen Bruder verbrannt und zu Boden fallen lassen. Zu Recht, wie wir wissen. Sie habe es gesehen, sagt sie. Aemon wirft ihr Hochverrat vor, aber sie ist immerhin die Königin. Also glaube ich kaum, dass man sie dafür belangen könnte. Helaena sagt ihm weiter, er werde vom Götterauge verschluckt werden, währenddem Aegon auf einem Thron aus Holz sitzen werde. Ich nehme an, letzteres ist zweideutig, könnte ein Thron aus Holz doch auch ein Hinweis auf einen Rollstuhl sein. Aemon bedroht seine Schwester zwar, aber sie sagt nur, dass ihr Tod an alledem nichts ändern würde. Immerhin fragt Aemon seine Schwester hier, mehr oder weniger. Oder bittet sie sogar. In einer früheren Szene hatte er sie noch fast mit Gewalt aus ihrem Zimmer gezogen, um sie auf einen Drachen zu setzen. Gott sei Dank war Alicent da und hat ihre Tochter nicht zum ersten Mal in dieser Staffel verteidigt. Währenddem sie in der ersten Staffel eher mit den Augen gerollt hat, als sie sich mit ihrer sanften, aber doch etwas seltsamen Tochter abgeben musste, scheint sie sie inzwischen für ihr gelungenstes Kind zu halten. Ich kenne Daron nicht, aber was ihre Nachkommen in Königsmund anbelangt, hat Alicent damit sicher recht. Überhaupt ist Helaena mittlerweile wohl einer der liebenswertesten Charaktere in der Serie und vermutlich einer der faszinierendsten. Ganz anders als im Buch, wo sie zwar auch sehr liebenswert, aber sehr arglos und wenig speziell gezeichnet ist. Aber ich möchte nochmals kurz auf Daemon zurückkommen. Auf dem Internet kann man gerade immer wieder lesen, diese Vision weise darauf hin, dass Daemon zum White Walker werde. Hauptsächlich wohl deshalb, weil ihm der White Walker in der Vision etwas ähnlich sieht, inklusive weiße Haare. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass dies wahrscheinlich ist, aber es ist möglicher als auch schon. Sagen wir es mal so. Daemons Schicksal wurde in dieser Staffel so oft ziemlich deutlich vorhergesagt. Ich meine, er sieht sich selbst ertrinken, dass es mich schon fast überraschen würde, wenn dies wirklich sein Ende wäre. Aber um zum White Walker zu werden, dürfte Daemon nicht irgendwo in Westeros ertrinken, sondern müsste überleben und ganz in den Norden reisen. Die White Walkers sind ja momentan nur dort aktiv. Weshalb sollte Daemon jedoch dorthin? Möglich wäre dies dann, wenn der dreieugige Rabe auch ein Auge auf ihn geworfen hätte und ihn gerne zu seinem Nachfolger machen würde, so wie bei Bran. Es scheint ja so zu sein, als hätte Daemon die Fähigkeit, Visionen zu erlangen. Vielleicht genügt das schon, oder Daemon hat noch viel mehr Fähigkeiten, von denen er noch nichts weiß. dann würde Brynden Rivers, Damon sowie später Bran in den Norden locken und dort könnte Damon dann in die Hände von weißen Wanderern gelangen, die ihn zu einem der ihrigen machen könnten. Wie gesagt, das ist möglich, aber nicht gerade sehr wahrscheinlich. Außerdem verstehe ich nicht, weshalb der dreieugige Rabe Damon zu seinem Nachfolger machen sollte, wenn es da auch noch eine Helena gibt, deren Fähigkeiten wohl fast alles übersteigt, was wir in Sachen Visionen und Träumen bisher gesehen haben. Inzwischen scheint sie ihre Träume auch zu verstehen, ist viel klarer in ihren Aussagen, weniger kryptisch als früher. Außerdem kann sie sich im Wachzustand und ohne in der Nähe eines Wehrholzbaums zu sein, einfach so in Damons Vision einklinken. Wäre ich der Three-Eyed Raven, wäre doch eher Helena meine Wahl. Aber kehren wir aus der Traum- oder Magiewelt zurück ins Alltagsgeschehen von Westeros, und zwar zu Corlys, der wenige wichtige Szenen hatte in dieser Episode und auch wenige besonders interessante. Er beschäftigt sich diesmal besonders mit seinen unehelich entstandenen Kindern, dem ehrgeizigen Drachenreiter Adam und dem introvertierten Seefahrer Alan. Weiterhin verschweigt Corlys seine Vaterschaft anderen gegenüber, aber versucht vor allem Alan auf seine Art zu unterstützen. Er tut dies allerdings wenig erfolgreich, indem er Alan sagt, was er falsch mache als erster Offizier. Das ist eigentlich kein Problem, er ist ja sein Captain, aber dabei prangert er eigentlich den Charakter des Sohnes an. Wie soll er den denn ändern? Sei gefälligst nicht so introvertiert, Sohn. Da platzt allen der Kragen und er sagt Corlys alle Schande, wie wir das in der Schweiz ausdrücken. Soll heißen, er geigt ihm ordentlich seine Meinung. Er erzählt ihm, wie schwierig es als Kind war, als sie kaum genug zu essen hatten, und dabei den Vater immer mal wieder mit seinen legitimen Kindern beobachten konnten, die alles hatten, was man nur haben wollen könnte. Corlys bestärkt übrigens Rhaenyra in dieser Episode auch darin, bald selbst einen Angriff durchzuführen, jetzt wo sie ein Drachenübergewicht haben. Rhaenyra möchte eigentlich erst lieber auf Abschreckung setzen. Außerdem erfahren wir, dass Corlys sein Schiff Sea Snake in The Queen Who Never Was umbenannt hat, zu Ehren seiner Frau Rhaenys. Das ist gleichzeitig eine Anspielung auf den Episodentitel The Queen Who Ever Was, die Königin, die stets eine war, im Sinne von Rhaenyra war schon immer die einzig wahre Königin. Bevor wir nochmals nach Harrenhal und Dragonstone wechseln, möchte ich noch kurz auf die Szene eingehen zwischen Alicents Bruder Gawaine und Criston Cole. Es scheint, als hätte Gawaine endgültige Sicherheit darüber erlangt, dass Criston mit seiner Schwester Alicent schläft. Sir Gawaine bedroht seinen Kommandanten mit einem Schwert. Aber Criston streitet seine Taten gar nicht erst ab. Er liebt Alicent offenbar, bezeichnet sie als seinen Leuchtturm. Es wird auch klar, dass er nicht erwartet, aus diesem Krieg lebendig heimkehren zu können. Zu mächtig sind die Drachen. Dies lässt ihn in eine tiefe Depression versinken. Wohl auch aufgrund seiner bisherigen Kriegserlebnisse, die ihm sehr zugesetzt haben. Ich dachte nicht, dass ich mal Mitleid mit Criston Cole haben würde, aber Darsteller Fabian Frankel ist in seinem Monolog recht überzeugend. So überzeugend immerhin, dass mir Sir Criston tatsächlich etwas leid tut. Und Gawaine geht es ähnlich, denn schon bald lässt er das Schwert wieder zu Boden sinken. Auch eine emotionale Szene fand in Harrenhal statt. Oder zumindest sollte diese Szene emotional sein. Als Rhaenyra ankommt, scheinen die vielen Soldaten in der großen Eingangshalle, oder was das ist, nicht so richtig zu wissen, wie sie reagieren sollen. Als Damon dann aber vor seiner Königin niederkniet, tun die Soldaten dies auch. Damon scheint ein geläuterter Mensch zu sein. dank der Hilfe von Alice Rivers. Ich hatte so meine Mühe mit diesem gesamten Handlungsbogen. Zuerst ging alles ewig und wirkte zähflüssig. Damon hatte eine Vision nach der anderen. Dann aber fand er in der 7. Folge plötzlich eine Armee, die ihm nur widerwillig folgte. Und jetzt in der 8. sind die ihm alle bereits treu ergeben und würden sich auch gegen die Königin wenden, wenn er das wünschte. Nope, glaube ich einfach nicht. Ich hätte gerne Goosebumps gehabt bei der Niederknie-Szene, aber sie war meines Erachtens nicht verdient. Der Aufbau der Geschichte war für mich so nicht glaubwürdig. Ich finde, wir hätten eine ganze Visionsepisode weglassen und dafür die Geschichte mit den Riverlords ausbauen sollen. So macht das für mich leider wenig Sinn. Matt Smith und Emma Darcy haben ihre Sache aber wirklich gut gemacht, das ist nicht ihr Fehler. Und auch Sir Alfred Brooms Darsteller Jamie Kenner sehe ich immer gerne. Gerade auch, wie er am Ende versucht, sich in der Menge zu verstecken, damit man ja nicht auf ihn und seinen versuchten Verrat aufmerksam wird. Und dann kommen wir noch zur vielleicht besten Szene der Folge, nämlich Alicents überraschendem Besuch auf Dragonstone. Sie versucht zu erklären, wie es ihrerseits zu allem gekommen ist, ohne sich allerdings direkt zu entschuldigen. Erst ist Rhaenyra nicht klar, weshalb Alicent aufgetaucht ist, aber schließlich offenbart diese, dass sie bereit ist, die Tore zu King's Landing in 3 Tagen für Rhaenyra zu öffnen, damit diese ohne Blutvergießen den Thron besteigen kann. Denn Aemon sollte dann mit Vhaega ausgeflogen sein. Alicent selbst will mit ihren Kindern fliehen, aber Rhaenyra kann Aegon natürlich nicht am Leben lassen, da dies für sie immer eine Bedrohung bedeuten würde für ihren Anspruch auf den Thron. Alicent stimmt zähneknirschend zu. Sie will einfach endlich wieder, oder vielleicht eigentlich zum ersten Mal, ein freies, selbstbestimmtes Leben führen. Sie wird sich aber wohl allein dazu aufmachen müssen, denn Aegon flieht bereits mit Larry Strong aus der Stadt, und Helena scheint kein Interesse zu haben, aus der Stadt zu entkommen. Leider hört die Folge auf, bevor wir entweder eine Seeschlacht sehen oder Rhaenyras Versuch nach Königsmund zu gelangen. Und das ist echt schade. Vor allem Letzteres hätte ich mir gewünscht und irgendwie hinterlässt diese Staffel bei mir so einen schalen Nachgeschmack. Für mich ist zu vieles nur angeschnitten, und irgendwie unfertig. Am Ende sehen wir dann noch eine Montage mit verschiedenen marschierenden Truppen, die Hightowers, die Lannisters, aber auch Kragans Leute aus dem Norden. Schade übrigens, dass wir Kragan Stark nicht in einigen Szenen mehr gesehen haben. Wir sehen auch Daemon, der auf sein großes Heer blickt, und ich glaube auch zum ersten Mal Tessarion, dem blauen Drachen von Alicents Sohn Daron. Auch nicht vergessen sollten wir die beiden Schiffsflotten und den eingesperrten Otto Hightower. Das war überraschend. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Es ist aber schön, dass wir Alicent am Ende wohl als freie Frau sehen. Zumindest so frei, wie man in Westeros als Frau sein kann. Im Gegensatz zu Rhaenyra, die jetzt wohl umso mehr in ihrer so angestrebten Rolle gefangen sein könnte. Aber ja, das werden wir halt erst nächste Staffel sehen. Man muss es so deutlich sagen, das Finale war schon eine Enttäuschung. Denn die ganze Staffel, auch wenn mir einige Episoden wirklich gut gefallen haben, scheint so am Ende wie ein Prolog, wie schon die erste Staffel. Wann fängt das Ganze denn endlich wirklich an? Es hätte meines Erachtens einen klaren Endpunkt gegeben, wo man hätte aufhören sollen, ja vielleicht müssen. Aber den wollte man sich wohl für nächste Staffel aufsparen. Wie auch immer, bei aller Liebe für Westeros, ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass ich nächste Woche mal über ein anderes Thema sprechen kann. auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, worüber. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Passt gut auf euch auf. Corey out.